Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute habe ich einen besonderen Gast. Eine Person, die ich schon lange und ich glaube inzwischen recht gut kenne. Barbara Kartletz, 1981 geboren, hat eine Ausbildung als Sozialarbeiterin, bis sie schließlich eine Buchhändlerlehre machte und seitdem in diesem Beruf arbeitet. Daneben schreibt sie unermüdlich Rezensionen, Theaterstücke, Blogbeiträge und Kurzgeschichten. Und dieses Jahr ist ihr erster Roman erschienen, Im Ruin. Über dieses Buch sprechen wir heute. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ja, liebe Barbie, ich freue mich total, dass wir heute hier zusammensitzen und dass diese Freude eine ganz besondere ist. Das müssen wir zu Beginn vielleicht kurz erklären. Wie lange arbeitest du denn schon in dieser wundervollen Buchhandlung?
Boah, also fast 15 Jahre, glaube ich, mittlerweile. Ja.
Das heißt, du gehörst eigentlich zum Urgestein von Hartlieb's Bücher?
Ja, es geht noch urgesteiniger, aber ja, ich bin auf jeden Fall so in den Gesteinsschichten ziemlich weit unten, ja.
Und du hast damals bei uns als Lehrling angefangen und gehörst jetzt zum Urgestein. Das ist schon beachtlich. Du hast das lang ausgehalten bei uns.
Ja, bester Ort, bester Arbeitsplatz, sage ich jetzt nicht nur hier, weil es gesendet wird, sondern es ist tatsächlich so. Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen. Und ich war davor an einigen anderen Orten, bis ich es endlich zu euch geschafft habe. Deswegen kann ich das auch so mit Fug und Recht behaupten.
Ja, wir haben uns ja am Anfang darüber unterhalten, als ich die Idee hatte, dass ich die Barbara Kartlitz zum Podcast einlade, hat die Barbie mir ein WhatsApp geschrieben, wo sie geschrieben hat, müssen wir über die Compliance sprechen? Und ich habe gesagt, ja, unbedingt müssen wir über die Compliance sprechen.
Ja, und noch dazu per WhatsApp, ne? Uns kann niemand was.
Genau, also so nach dem Motto, ich liebe meine Chefin und ich darauf, du kriegst eh alles, was du willst. Haben wir gesagt, wir legen das offen, aber ich hätte es natürlich nicht gemacht, wenn ich dieses Buch nicht gut gefunden hätte. Es hätte trotzdem einen Platz in unserer Buchhandlung gehabt, aber dass ich eine halbe Stunde drüber reden will, das liegt einfach daran, dass du ein außergewöhnliches Buch geschrieben hast und darüber reden wir jetzt.
Das freut mich sehr.
Ich habe mir am Anfang, als ich mit diesem Podcast angefangen habe, eine Anforderung überlegt, dass ich jedem Autor oder jeder Autorin, die ich hier interviewe, frage, wie würdest du dein Buch in der Buchhandlung verkaufen? Das habe ich nicht durchgezogen. Dir stelle ich diese Frage, wenn du es in der Buchhandlung verkaufen müsstest, was du natürlich nicht tust, weil es dein eigenes Buch ist, aber wie würdest du es empfehlen?
Ich wollte gerade sagen, gar nicht, weil es mir zu unangenehm wäre. Und es gibt ja genug tolle andere Bücher, die ich an deren Stelle verkaufen kann, aber grundsätzlich wahrscheinlich für alle Menschen, die Wien-Romane mögen und ein bisschen Popkultur-Interesse schadet vielleicht auch nicht, aber letztendlich glaube ich, ist es für alle, die Wien mögen.
Dein Buch ist im Frühjahr 2021 erschienen, in einer Zeit, als man sich überhaupt gar nicht vorstellen konnte, jemals wieder in ein Beisel oder für die deutschen Hörerinnen in eine Kneipe zu gehen und da abzuhängen. Du hast ja jetzt ein bisschen länger als ein halbes Jahr daran geschrieben. Das heißt, du hast längst vor Corona damit begonnen. Dann gab es plötzlich Lockdowns. Man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass man jemals wieder in eine enge Bar geht, dass man alle mit Bussi-Bussi begrüßt. Es ist einfach nichts mehr gewesen, wie es vorher war. Wie ist es dir damit ergangen, wie das Buch erschienen ist? Und das fiel quasi in einen der vielen harten Lockdowns.
Eigentlich wie ein großer Trost. Also ich habe mir gedacht, dass es vielleicht ein Trostbuch ist für alle, die gerade nicht ausgehen können. Also für alle einfach, weil es ging ja nicht. So konnte man zumindest lesend ins Ruin gehen. Das ist ja das Schönste, was Literatur schaffen kann, dass man Orte, die man so körperlich nicht besuchen kann, dann im Kopf einfach besuchen kann.
Das heißt, die Reiseliteratur und die Abenteuerromane sind einfach verlegt worden nach Wien in ein Lokal, weil das war Abenteuer genug im letzten Jahr.
Ganz genau, ja. Also in dem Sinn war es ein echter Abenteuerroman. War nicht so intendiert, aber ist doch cool, oder? So ein schönes Genre-Abenteuerroman.
Vielleicht erzählst du uns ganz kurz über die beiden oder über die drei Protagonistinnen des Buches, damit wir so ein bisschen ein Stimmungsbild kriegen. Es ist ja eigentlich so ein bisschen ein Kammerspiel. Die Bühne ist das Ruin. Vielleicht erzählst du uns erst ein bisschen was über die Figuren und dann reden wir noch über die Bühne.
Ja, also ich glaube, die wichtigste Figur tatsächlich in dem Buch ist die Stadt Wien. Also die sehe ich als eigene Figur oder als Kulisse. Ohne dem wird alles andere nicht funktionieren. Und dann vielleicht Wien-Favoriten, muss man präzisieren. Dann ist die Bar eben dieses Beisel, das Ruin, die nächste Protagonistin. Und dann gibt es da eben, wie du sagst, kammerspielartig ein paar Menschen, die sich da drin bewegen. Und da gibt's ja 3,5 Personen, kann man sagen. Die Chefin, die Katharina, die diese Bar geleitet hat, zusammen mit David, der, wie man im Laufe der Geschichte und auch in einigen Rückblenden erfährt, verstorben ist. Und dann plus zusätzlich gibt's eben noch ihre Kellnerin und / Freundin Sabina, die da noch da ist. Und dann gibt's noch einen geheimnisvollen Gast, der eines Tages da sitzt und da ein bisschen frischen Wind reinbringt.
Bisschen
und
auffischt.
Dann genau die ganze Bande da drinnen einmal aufmischt und dann geht's schon los.
Vielleicht kannst du noch ganz kurz für alle Hörerinnen, die nicht in Wien sind, so ein bisschen erklären, wie muss man sich denn den 10. Bezirk, also Favoriten, vorstellen? Warum ist das Beisel nicht im 1. Bezirk, im Bermuda-Dreieck, irgendwo, wo es cool oder in ist? Was ist der 10. Bezirk?
Also für mich persönlich ist der 10. Bezirk eine Insel der Glückseligkeit auch unter anderem. Also der 10. ist der schlechtest beleumundete Bezirk in ganz Wien, um das mal so kurz zusammenzufassen. Und das Schöne daran ist, und das wird auch thematisiert, dass also sozusagen dadurch, dass der 10. so viel schlechte Presse hat, niemand oder bis auf die Leute, die dort wohnen, dann auch sieht, was es dort eigentlich für charmante Ecken gibt und gute Orte wie, also ich pick jetzt was sehr Plakatives raus, aber sowas wie der böhmische Prater, das ist so charmant. Und wer wird's glauben? Ja, versteckt, da fährt keine U-Bahn hin, das muss man sich erarbeiten. Und dann geht man da den Hügel rauf und auf einmal ist da dieser Mini-Prater. Also derlei gibt es halt noch andere Sachen. Und deswegen finde ich den 10. so charmant, weil man da was entdecken kann, was so hinter den Kulissen halt so ein bisschen stattfindet.
Ja, und das Ruin ist quasi mitten in Favoriten, mitten in diesem 10. Bezirk. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass das Ruin nicht wirklich existiert, weil sonst würde unsere gesamte Belegschaft dort sicher vor Corona schon des Öfteren abgehängt haben. Also das hättest du uns sicher nicht verschwiegen, wenn es so ein Lokal gäbe. Also wie ist das Ruin entstanden? Nur in deinem Kopf oder gab es ein Vorbild?
Nein, gibt kein Vorbild. Man kann sich ungefähr erschließen, wo es wäre. Also wenn man sich ein bisschen im 10. auskennt, aber es ist irrelevant eigentlich. Aber das Lokal so an sich gibt es gar nicht. Das gibt es nur in meinem Kopf, ja.
Und hattest du jemals so ein Stammlokal oder ist das nur ein Wunschdenken?
Nein, nie. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das gern hätte. Ich persönlich möchte gar nicht so gern irgendwo bekannt sein. Mir ist das eigentlich lieber, wenn man irgendwo so rein sneakt und dann auch gleich wieder so unbemerkt wieder verschwinden kann. Und ich glaube auch nicht, dass es, also für mich zumindest, nicht das Stammbeisel gibt. Das hat was mit Launen zu tun, glaube ich. Stimmungen, wo man gern hingeht in dem Moment. Und das wird nie das gleiche Lokal sein. Aber vielleicht habe ich es noch nicht gefunden. Könnte auch sein.
Ja, bei mir hat das sehr viel mit Lebensphasen zu tun gehabt. Ich kann mich erinnern, als Studentin, ich war Stammgästin im Alt-Wien. Und das war schon einfach wie Heimkommen, wenn ich da reingekommen bin und der Kellner hat mir einfach, ohne mich zu grüßen, meinen weißen Spritzer hingestellt. Das kann schon Heimat sein, auch sowas. Das ist schon schön.
Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen. Weil das Alt-Wien, da habe ich auch viel Zeit verbracht in meinem Leben vor sehr, sehr vielen Jahren. Und das stimmt. Das wäre zumindest so atmosphärisch. Also das Ruin ist vielleicht eher ein Lebensgefühl als jetzt eine tatsächliche Kneipe. Also bin ich ganz mit dir einverstanden. Wenn man ins Alt-Wien reingegangen ist, ich war schon lange nicht mehr dort, dann war das genau die Atmosphäre, die ich meine. Ja. Mhm.
Ja, das Ruin beschreiben wir ein bisschen. Es ist ein bisschen retro. Es stehen alte Möbel, und zwar wirklich alte Möbel. Also nicht nur so Sachen, die man jetzt teuer vintage-mäßig beim Naschmarkt kaufen kann, sondern einfach alte Möbel. Es gibt eine Jukebox, es gibt Plattenspieler, es wird drinnen geraucht. War früher alles besser?
Nein, das Rauchen ist tatsächlich, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, wie viel die da rauchen die ganze Zeit. Also so auf Lesungen, wenn ich dann draus vorgelesen habe, ach, jetzt rauchen die schon wieder, das gibt's ja nicht. Ja? Vielleicht, keine Ahnung, hat das was für mich auch, also Stichwort Atmosphäre, etwas mit der Atmosphäre, die ich kreieren wollte oder die ich unterbewusst vielleicht kreieren wollte, zu tun. Nein, um Himmels Willen, früher war nicht alles besser, aber Jukeboxen vielleicht schon. Aber ja.
Jetzt ist mit dem Rauchen war total lustig, als jemand, der ständig versucht, zum Rauchen aufzuhören und gerade wieder aufhört und dann wieder anfängt und dann wieder aufhört. Und das mir ist auch aufgefallen, die rauchen ständig.
Ja, ich weiß, aber das Schöne im Buch ist, es fährt nicht, ne? Das ist das Tolle. Du kannst da reingehen und wieder rausgehen und dein Gewand am Abend riecht nicht nach Rauch. Das ist das Schöne wieder an Literatur, ne?
Genau, ich konnte dein Buch im Bett lesen.
Genau.
Ja, es ist aber natürlich nicht nur ein Buch übers Trinken. Sie trinken auch recht viel. Es ist nicht nur ein Buch übers Trinken und Rauchen in gemütlichen Lokalen. Es ist in erster Linie ein Buch über Abschiede für mich. Für mich ist es ein Buch über Wien, über den 10. Bezirk, aber auch ganz stark über Abschiede. Ich habe es genau überprüft, das Wort Tod kommt das erste Mal auf der Seite 57 vor. Es schwebt aber von Seite 1 an über dem Text. Was war zuerst da, als du die Idee für dieses Buch geboren hast? Der Tod und die Trauerarbeit oder wie man mit sowas umgeht oder die Örtlichkeit, die du gebraucht hast für deine Handlung?
Die Kneipe. Also die Geschichte habe ich schon die schleppe ich echt schon länger, als ich für dich arbeite, mit mir herum. Also die Ursprungsidee war, dass das eine Kneipe ist, die immer nur auftaucht, wenn man sie braucht. Also wenn man irgendwo rumgeht, durstig und traurig und müde vom Leben, erschöpft, dass dann auf einmal die Bar da ist, genau die man jetzt, wo man gerne wäre. Also das war die Ursprungsidee des Ruins. Aber das Konzept hat sich dann über die Jahre komplett verändert sozusagen. Und dann kamen halt noch andere Geschichten rein. Und die Trauer an sich, ja, also ich glaube, das ist vor allem auch um, also so wie du sagst, Abschiede und auch um so Melancholie geht, ja, einfach Dinge, die da waren und die verschwunden sind und die man, also oder nicht nur man, sondern ich persönlich gerne auch festhalten wollte. Also so ein Beispiel wäre vielleicht dieser alte Abgang ins Flex. Also wenn man da heute vorbeigeht am Schottenring, man kann sich's nicht mehr vorstellen. Manchmal zweifle ich an mir selbst und denke mir, war das wirklich da? Und dann denke ich, oh ja, oh, doch, das war da. Ich bin da runtergegangen. Und also damit ich selbst nicht vergesse, also habe ich halt das Privileg als Autorin, dass ich diesen Flexabgang da hineinpacken durfte in dieses Buch. Einfach für mich und vielleicht noch für ein paar andere Menschen, die dieses Buch lesen und sich dann erinnern werden, wie das für sie war, wie sie da runtergegangen sind und instant in einer anderen Welt waren. Also einmal durch diese nächtliche DNA, der Geruch der Piste. Und das, also es war ja ein grimmiger Abgang, aber es war trotzdem in dem Moment, wo man da durchgegangen ist, Zauberei, Tor in eine andere Welt. Also um solche Dinge ging es mir vor allem.
Ja, du hast es schon angedeutet, es gibt auch einen realen Toten in dem Buch, den David. Also es geht nicht nur um Örtlichkeiten, die verschwinden, sondern auch geliebte Menschen, die einfach irgendwann nicht mehr da sind und die zurückbleiben müssen, damit zurande kommen. Ein Satz hat sich wirklich bei mir eingeprägt. Also die Katharina, die quasi übrig bleibt aus dieser Beziehung, die dann sagt, wieder einen Tag geschafft. Sie macht im Geist einen kleinen Haken. Heute war es gar nicht so schlimm gewesen. Also dieses Gefühl, man lebt das Leben jetzt einfach nur noch so weiter. Es hat eigentlich alles keinen Sinn mehr, aber man muss halt die Tage abhaken, weil man kann ja nicht einfach aussteigen. Warum kannst du das so wahnsinnig gefühlvoll beschreiben, wie das ist, wenn man so übrig bleibt?
Ja, man lebt ja dann doch schon ein paar Jahre Und über diese Jahre sammelt man so einiges an Lebenserfahrung, sage ich jetzt einmal. Und der Tod ist halt was, womit ich mich gut auskenne. Oder das Überleben, das Übrigbleiben. Und war halt, da sind wir wieder bei dem, dass ich halt das Glück habe als Autorin, genauso wie ich die Orte festhalten kann, ich dann auch eben gewisse Gefühle festhalten kann, die sonst vielleicht langsam verschwinden. Es ist, vergessen ist das falsche Wort, aber die Welt dreht sich ja weiter und es fadet alles so weg. Es rinnt einem so zwischen den Fingern. Und der Akt des Schreibens holt einen wieder zurück an Orte, an Dinge, an Erlebnisse, gräbt an Gefühlen, legt Dinge frei, die man dann verwenden kann. Und das Schönste ist halt dann, wenn man was draus machen kann, dass andere Menschen dann auch berührt, wenn sie es lesen. Im besten aller Fälle.
Es ist ja dein erstes Buch, also natürlich nicht dein erster Text. Du schreibst wie lange schon oder kannst du das nicht terminisieren? Du schreibst einfach
Heimlich schreibe ich wirklich schon quasi fast, seit ich schreiben kann. Aber offiziell, da kann man natürlich dann wieder nur sagen, danke FM4 Wortlaut, weil durch den zweiten Platz, den ich dort gewonnen habe, das hat mir eine Legitimationskraft gegeben, zu sagen, ja, hallo, ich schreibe. Und offensichtlich ist es auch okay, dass ich damit an die Öffentlichkeit trete, denn ein, zwei andere Menschen haben es für okay befunden, sozusagen. Heimlich also sehr lange für den Giftschrank schon und offiziell dann halt eigentlich seit dem Wortlautpreis. 2018.
Eine Buchhändlerkollegin und Buchhändlerkolleginnen wissen wir, sind oft sehr streng mit anderen Buchhändlern oder Buchhändlerinnen, die Bücher schreiben. Aber eine Buchhändlerin-Kollegin hat über das Buch gesagt, sie findet es so toll, weil es ist philosophisch, ohne pathetisch zu sein. Wie schreibt man über Trauer, über Tod, und zwar wirklich philosophisch? Das sind wirklich viele Sätze, die man sich einfach unterstreichen kann und die kann man für alle traurigen Lebenslagen des Lebens gut verwenden. Wie schaffst du das, dass es dann nicht pathetisch wird? Es ist ungefähr so schwierig, wie über Sex zu schreiben, glaube ich, über Trauer zu schreiben, ohne dass das trieft vor Pathos.
Ja, Sexszene gibt es eh auch, ne?
Gibt es auch, sind auch nicht pathetisch.
Aber abgesehen davon, es wurde auch schon pathetisch gefunden, das Buch. Also das ist wirklich sehr charmant gesagt, aber ich glaube, dass das wirklich man nicht allgemein sagen kann. Das kann man auch ganz schön arg pathetisch finden. Aber in dem Fall freut es mich natürlich, es ist ein schönes Kompliment. Ich glaube, es ist ein Buch, entweder es bringt was in dir zum Klingen oder es geht dir wahnsinnig auf die Nerven. Und also in dem Fall, ich finde jetzt Pathos auch nichts so Schlimmes und da stehe ich auch dazu. Also es ist tatsächlich, glaube ich, sehr viel Geschmackssache.
Das stimmt. Ja. Wir haben jetzt noch gar nicht über den großen Unbekannten geredet, das Stranger, gut aussehende Stranger, der in der Nische sitzt, das Ungesündeste von der Karte bestellt. Er ist immer da, der 19-Uhr-Mann, wie er von den Sabina und Katharina genannt wird, aber er erzählt nichts. Also ich war ja von Anfang an davon überzeugt, dass er Geheimagent ist. Man darf aber jetzt nichts verraten, natürlich.
Na, wäre blöd, weil sonst es gibt ja eine Auflösung. Also es gibt ja auch so ein bisschen einen Spannungsbogen. Die Geschichte hätte doch ganz anders gehen können. Es hätte doch mehr um diese Frauenfreundschaft gehen können und dann hätte es den Typi gar nicht gebraucht. Aber ich wollte den haben, weil das ist auch so eine Geschichte, die wie schon ewig irgendwie so, ich kann da jetzt schwer drüber reden, ohne was zu verraten.
Du hast dir überlegt, vielleicht, ich helfe dir, du brauchst da mal jemanden als Figur, der aus einem Leben kommt und kurzzeitig aussteigt und niemandem was sagt und dann vielleicht auch wieder zurückgeht.
Ja, also ich habe das auch gebraucht als Antagonist, weil die Katharina macht das ja auch, eigentlich aussteigen, obwohl sie ihr Leben weiterlebt, aber sie ist trotzdem eigentlich ausgestiegen. Und er steigt wirklich aus. Also das, was sie nur im Kopf macht oder geistig oder so, sie ist ja körperlich noch anwesend quasi, er hat das halt umgekehrt gemacht. Er ist halt einfach abgehauen aus seinem alten Leben. Und das fand ich halt auch schön, so die verschiedenen Arten, wie man weggehen kann oder sein Leben verlassen kann.
Ja, weil seins ja eigentlich ein bisschen ein Luxusproblem war im Gegensatz zu ihrem, aber das muss auch der Leser oder die Leserin entscheiden.
Ja, sie haben halt First World Problems.
Das stimmt. Trotzdem ist es ein Unterschied, wenn man einfach seinen Job nicht mehr mag oder wenn einem jemand Geliebter wegstirbt. Also ich will jetzt nicht dagegen reden, du hast natürlich recht, aber auch da gibt es Abstufungen natürlich. Was für mich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die quasi über dem ganzen Buch liegt, ist einfach diese Frauenfreundschaftsgeschichte, aber natürlich auch die Erzählung, was macht das eigentlich mit der besten Freundin, wenn die Protagonistin, also die Katharina, eigentlich immer nur trauert. Also das ist ja auch was, was mit den Mitmenschen was macht. Und jeder von uns, der Freunde hat, die trauern, die kennen dieses Gefühl von sich, dass man sich denkt, jetzt muss jetzt mal aufhören. Die soll jetzt mal sich wieder einkriegen, das ist jetzt mal genug. Darüber geht es auch ein bisschen für mich in diesem Buch. Es hört ja nie auf, oder?
Ja, ja. Und das Ambivalente dran ist ja auch, es hört ja eigentlich auch für die Sabina nicht auf, weil die hat ja auch einen Freund verloren. Aber ich nenne das jetzt mal die Witwenhierarchie, ja, obwohl Katharina da vehement mir eine auflegen würde aus dem Buch. In der Witwenhierarchie ist sozusagen die Partnerin diejenige, der die Trauer zugestanden wird, und die Freundin ist diejenige, die das halt dann im besten Fall halt auffangen soll, ne? Da ist kein Platz für deren Trauer. Das war mir halt irgendwie auch wichtig. Also so dieses Meandern zwischen, eigentlich will man selber trauern, aber man erlaubt sich's nicht.
Man muss ja für die andere da sein.
Und man muss ja für die andere da sein. Und das macht man auch, aber schafft es eigentlich eben auch nicht. Und gleichzeitig geht es dir halt dann auch eben oder so dann halt auf die Nerven und man denkt sich so, jetzt aber schön langsam und so. Ja, also diese Ambivalenz wollte ich da halt auch ausdrücken.
Mein Gott, die Zeit läuft und wir haben überhaupt noch nicht über die Musik geredet. Das Buch ist eine einzige Ansammlung von Musik, die zur jeweiligen Situation passt. Wir zwei haben auch eine lustige Geschichte mit Musik, weil du weißt, dass ich mit Musik überhaupt nicht auskenne. Bei mir gibt es immer nur gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und du versorgst mich dann auch immer mit Dingen, die mir gefallen.
Ja, ich habe früher immer Mixtapes für dich gemacht. Gell?
Genau.
Das macht mir irgendwie nicht mehr schlimm.
Ich habe mir dann gedacht, wärst du in einem riesigen Verlag mit sehr viel Geld erschienen, gäbe es sicher eine Playlist zum Downloaden. Die Zeit ist zu knapp, um mit dir darüber zu reden, was dir Musik bedeutet. Das weiß ich. Also das müssen wir einfach in einem anderen Gespräch machen. Versuch's trotzdem in drei Sätzen. Warum ist Musik für dich so wichtig?
Ich muss vielleicht da kurz noch sagen, ich wollte auch keine Playlist. Also das war mir auch wichtig. Mein Verlag hat mich schon auch gefragt, ob man da nicht irgendwie und so. Aber ich wollte das nicht.
Du wolltest, dass wir die Arbeit haben?
Ganz
weil ich
genau.
Bin nämlich dann ständig gesessen und habe mir diese ganzen Lieder reingezogen, weil ich natürlich die nicht im Ohr habe, die du da zitierst. Danke dafür.
Und ich darf vielleicht da auch kurz nochmal gegen alle Compliance verstoßen und den Johannes Kössler von der Buchhandlung Seeseiten einen lieben Gruß ausrichten, der sich tatsächlich die Mühe gemacht hat, eine Playlist zusammenzustellen und die dann seinen Kundinnen mitgibt, wenn sie ein Buch kaufen.
Aber nochmal, was ist das für eine seltsame Gabe, für jede Stimmung, für jede Situation, die du im Kopf hast, den passenden Song zu wissen? Ist das so eine Inselbegabung? Sowas wie andere Leute halt gut Kopf rechnen können oder so, aber Kopf rechnen kannst du auch. Also was ist das?
Das ist lieb, dass du sagst, dass ich Kopf rechnen kann. Ich weiß nicht, was meine Mathelehrerin dazu sagen wird. Ja, es ist auf jeden Fall eine seltsame Inselbegabung. Ich sehe ein Wort und dieses Wort ist ein Songtext sofort. Also triggert bei mir automatisch. Ich habe einfach ungesund viel Musik gehört zu einer Zeit, wo man sich sehr viel merkt. Hätte ich da mal eine Fremdsprache gelernt oder so, dann wäre das vielleicht heute was anderes. Nein, tatsächlich habe ich diese ganz nervige Angewohnheit, dass ich, wenn ich irgendwo ein Wort lese, einen Satz sehe, irgendwas löst sofort bei mir einen Song aus. Ich könnte die ganze Zeit in Songzitaten reden.
Und jetzt musst du uns noch ganz kurz verraten, was es denn mit dem Ulysses auf sich hat. Der kommt nämlich auch immer wieder vor im Buch.
Ja, das ist halt so ein Buch, an dem ich ewig scheitere. Ne? Hatte ja doch so Lebensbücher, die man sich irgendwie vornimmt, die man einmal gelesen haben werden wird, bevor man abtreten will. Und mein Hauptprotagonist hat halt Ulysses. Das ist sein Buch. Also er will nicht sterben, bevor er nicht den Ulysses ausgelesen hat. Und für mich ist das, weil ich ja noch vorhabe, ein bisschen länger zu leben, ich habe beschlossen, Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, das muss ich schaffen, vorher kann ich leider nicht abtreten. Und naja, dein lieber Mann schenkt mir ja jedes Jahr zu Weihnachten eine weitere Ausgabe und fragt mich dann immer, wie weit ich schon bin. Und vielleicht ist es auch eine Lebensversicherung meinerseits, dass ich nicht weiterkomme beim Proust. Aber du hast mich eigentlich nach dem Ulysses gefragt. Auch das ist ein Buch, an dem ich ewig scheitere. Und irgendwann werde ich mir mal ein Sabbatical nehmen.
Nee.
Doch. Und dann werde ich nur mich mit Ulysses beschäftigen.
Also das nächste Sabbatical wird höchstens erlaubt, wenn du wieder ein Buch schreibst. Aber zum Ulysses lesen kriegst du kein Sabbatical. Das kann ich dir jetzt gleich versichern.
Okay.
Wir sind eigentlich schon am Schluss der Folge. Lass uns noch schnell über den Schluss des Buches reden. Es gibt ja ein Happy End und eigentlich kein Happy End. Für mich war es mit einem Auge weinend und mit dem anderen Auge lachend, weil das ist ein cooler Schluss, aber es ist natürlich jetzt nicht so, wie man sich es in einer romantischen Situation vorstellt. Wie wichtig ist der Schluss für dich, überhaupt in deinem Buch oder in diesem Buch?
Sehr wichtig. Den Schluss habe ich auch schon von Anfang an gewusst. Ich liebe so ambivalente Situationen, wie diese Schlusssituation eine ist. Da habe ich hingearbeitet, zu diesem Schluss eigentlich. Ja.
Wunderbar, das ist der erste und der letzte Satz stand und dazwischen hattest du ein bisschen Sabbatical und hast ein cooles Buch geschrieben.
Ja, so war das, genau. Ja.
Danke dafür.
Ja, na, ich danke dir.
Ja, und bevor Barbara uns jetzt noch eine kurze Stelle aus ihrem Roman Im Ruin, erschienen bei Edition Atelier, vorliest, hören wir noch ein paar Tipps aus der Falter-Redaktion.
Hallo, mein Name ist Barbara Todt. Ich schreibe im Falter meistens über Politik. Hin und wieder lässt mich das Feuilleton Bücher rezensieren. Das empfinde ich als große Ehre. Und heute erzähle ich euch etwas über das neue Buch von Edmund de Waal, Camondo, eine Familiengeschichte in Briefen. Edmund de Waal kennt man in Wien seit seinem Bestsellerroman Der Hase mit den Bernsteinaugen. Der wird im Übrigen im November im Rahmen der Gratis-Buchaktion der Stadt Wien verteilt werden. Damals erzählte er seine eigene Familiengeschichte, die der Efruss ist, eine jüdische Familie der Belle Epoque, ähnlich wie die Rothschilds, berühmt, Bankiers, Unternehmer, Kunstmäzene, über ganz Europa verstreut. Ja, eine faszinierende Familiengeschichte, die er damals anhand ihrer Leidenschaft für kleine japanische Skulpturen, sogenannte Netzkes, erzählt hat. Auch in seinem neuen Buch wählt Edmund de Waal eine nicht ganz klassische Art und Weise, eine Familiengeschichte zu erzählen. Also man könnte das ja auch chronologisch, klassisch anlegen oder aus verschiedenen Perspektiven berichten. Und so wie er eben damals diese Porzellanfigurensammlung zum Hauptakteur eigentlich gemacht hat, ist es jetzt das Palais Camondo, also den Hauptwohnsitz der Familie in der Rue Monceau in Paris, dem er eine Art literarisches Denkmal setzt, in der Form, dass er dort umhergeht, ganz viele Details anschaut, dieses Palais von oben nach unten, von innen nach außen krempelt, mehr oder weniger, und Briefe den ehemaligen Hausherrn schreibt. Und in diesen Briefen über das Haus, über die Art zu leben, über ihre gemeinsamen Familiengeschichten, über das Erinnern, über das Trauern schreibt. Je mehr man über dieses Palais erfährt, desto mehr möchte man da sofort hin. Ich habe das dann natürlich auch gleich einmal gegoogelt nach den ersten paar Seiten. Und das Interessante ist, dass dieses Palais heute Teil des Kunstgewerbemuseums Paris ist und zugänglich ist. Das hat die Vorgeschichte, dass Camondo es dem Staat geschenkt hat, nachdem sein jüngster Sohn im Ersten Weltkrieg gefallen war. Das dürfte ihm das Herz gebrochen haben und er hat das gesamte Haus, das er selber hat bauen lassen, nach den damals modernsten Standards ausgestattet mit den feinsten Tapisserien und Möbeln. Die Familie war wohlhabend, Geld spielte keine Rolle. Also dieses Prachtstück eines Palais hat er dem französischen Staat geschenkt mit der Auflage, es muss genauso erhalten werden. Und es muss zum Museum erklärt werden. Also er hat es mehr oder weniger einfrieren lassen, was natürlich faszinierend ist, weil man dieses Haus betritt und mehr oder weniger in der Belle Epoque landet, so als wären gestern die Bewohner ausgezogen. Ja, und auch Edmund de Waal ist natürlich magisch angezogen von diesem Ort. Und es gäbe wohl keinen besseren Museumsführer als ihn. Er ist ja gelernter Keramikkünstler von Weltrang und hat ein geschultes Auge für all die Details, die sich, wie es damals üblich war, im Stil der Belle Epoque als üppigst dekorierten und ausgestatteten Haus wiederfinden. Mit seinem Blick sehen wir Dinge, die uns selber wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wären, wenn wir im gleichen Raum stünden. Da geht es um Motive auf Teppichen, da geht es um natürlich das Service, das damals dort in Vitrinen aufbewahrt wurde. Es geht um Hintertreppen, um die Kinderzimmer, um die Art und Weise, wie dieses Haus auch funktioniert hat mit all dem Personal. Ja, da tauchen wir ganz, ganz tief ein. Aber dieses Buch ist natürlich kein Museumsführer. Edmund de Waal wollte etwas ganz anderes damit bezwecken. Und das wird einem dann bewusst, wenn es gegen Ende des Buches einen Bruch gibt, der mit der Nazizeit kommt. Es sind sehr beklemmende, sehr, sehr knappe Passagen nach all den ausufernden Beschreibungen von Nippes und von Dekor. Folgen kurze, nüchterne, knappe Beschreibungen, wo es geht um die Enteignung, um die Deportation, um die Ermordung der Familie durch die Nationalsozialisten. Edmond de Waals Camondo ist ein sehr dichtes Buch. Es ist ungewöhnlich erzählt und es ist sehr, sehr lesenswert.
Vielen Dank für die Tipps, liebe Falter-Redaktion. Und jetzt liest Barbara Kratitz eine kurze Stelle aus ihrem Buch Im Ruin, erschienen in der Edition Atelier.
Wann ist denn eigentlich wieder Viennale? Fragte Sabina in die Runde. Max begann zu lachen. Ist nicht dein Ernst, diese Frage, oder? Oh ja, wieso? Ich bin heute aufgewacht und habe mir gedacht, ich möchte mal wieder zur Viennale gehen. Ist Jahre her, das letzte Mal. Die ist schon längst wieder vorbei. Wo lebst du eigentlich? Max schüttelte den Kopf. Ist doch eh immer die ganze Stadt zu plakatiert. Wie kann einem das entgehen? Jetzt mach hier nicht einen auf Super Cineast, du Angeber. Wann warst denn du das letzte Mal? Na, ich warte halt drauf, dass du mich begleitest. Ohne dich würde ich nicht gehen, weil ich weiß, dass du gern mal wieder zur Viennale willst. Verstehe, sagte Sabina. Also, wann ist denn jetzt wirklich wieder Viennale? In ungefähr 11 Monaten? Ach, ja, aber es gibt ja noch andere Filmfestivals. Max lächelte Sabina an. Wir müssen nicht bis zur nächsten Viennale warten. Sabina schüttelte den Kopf. Nö, ich mag nur zur Viennale, ausschließlich und nur in Schaltjahren. Dann ging sie zu einem Tisch, an dem gerade 2 Frauen Platz genommen hatten und ihr Schachbrett auspackten. Auf dem würden sie sich über den Abend hinweg ausgedehnte und unerbittliche Schlachten liefern, während Sabina sie dazu mit ungesunden Mengen an Kaffee versorgte. Im Umkreis um die Schachspielerinnen herrschte immer eine Art Mikroklima. Die Luft schien dort durch ihre Konzentration auf das Spiel wie verdichtet. Die Stille, die sie bis zur Analyse nach der Partie umgab, wurde nur vom Geräusch der Schachuhr unterbrochen und hin und wieder von einem wienerischen oder türkischen Fluch. Je nachdem. Selbst die üblichen Kiebitze hatten Respekt vor den beiden und beschränkten sich aufs Zuschauen. Wann war sie eigentlich das letzte Mal im Kino gewesen? Katharina konnte sich nicht erinnern. Könnte man ja mal wieder machen, dachte sie. Und warum eigentlich nicht jetzt gleich? Beschwingt von ihrer plötzlichen Unternehmungslust, überließ sie Sabina das Kommando im Ruin und machte sich auf den Weg. Schach, hörte sie eine der beiden Frauen beim Hinausgehen gerade noch sagen. Das ging ja heute schnell. Vom Ruin aus waren es nur ein paar Minuten zum kleinen Kino in der Fußgängerzone. Die Plakate im Eingangsbereich sagten Katharina alle nichts und sie betrat verunsichert das Foyer. Es kam ihr ein wenig so vor, als ob sie vergessen hätte, wie man ins Kino geht. Skript gelöscht. Unschlüssig stand sie da und blickte zur Bar, die gleichzeitig auch die Kinokasse war. Die Chefin winkte ihr freundlich zu. Aus dem Augenwinkel sah Katharina auch ein paar ihrer eigenen Gäste im Kinofoyer bei einem Glas Wein sitzen. Sie nickten und widmeten sich wieder ihren Getränken. Wenn es im Viertel neben dem Ruin einen Platz zum ernsthaften Trinken gab, dann war er hier. Das Kino war Lichtspielhaus und Absturzkneipe gleichermaßen. Und bevor sie ein eigenes Lokal gehabt hatten, hatten sich Katharina und David hier oft gepflegt berauscht. Auch den Nachmittagsunterricht schwänzen ließ es sich hier ganz vorzüglich. Es gab 2 Kinosäle, wobei der eine Raum nur aus 3 Reihen bestand. In diese 3 Reihen passte bequem eine Schulklasse und so fand hier nachmittags Kinder- und Jugendkino statt. Abends wurde die Frokade gegen Spritzwein getauscht und die durstige Nachbarschaft, so sie nicht schon seit dem Nachmittag hier war, versammelte sich zu geselligen Runden. Genauso wie sich die Getränkeauswahl in Grenzen hielt, musste man sich auch nicht den Kopf darüber zerbrechen, welchen der unzähligen aktuellen Filme man sehen wollte. Hier wurde immer nur ein Film gezeigt. Der war synchronisiert und lief erst dann, wenn er in der restlichen Stadt schon längst abgesetzt worden war. Manchmal verirrten sich deswegen ein paar Leute aus anderen Bezirken hierher, weil sie den Film überall sonst verpasst hatten. Leicht irritiert standen sie dann im Foyer, versuchten nichts zu berühren und warteten ungeduldig, dass es endlich losging. Es schien, als verursachten ihnen die Stammgäste leichtes Unbehagen. Und wie gehetzte Tiere stürmten sie bei Einlass in den Saal. Mitten in der Vorstellung gab es immer eine Pause, weil die Filmrolle gewechselt werden musste. Was die Gehetzten oft zu Beschwerden veranlasste, weil sie glaubten, es sei etwas kaputt. Amateure, zischte die Chefin dann immer und erklärte den Reklamateuren ohne den Hauch eines Lächelns die Sachlage.
Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Barbara Kratitz mit ihrem neuen Buch Im Ruin, erschienen in der Edition Atelier. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.